Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich im Namen des Klimavolksbegehrens und der Glaubensgemeinschaften, 6 an der Zahl, hier persönlich vertreten, willkommen heißen. Wie Sie wahrscheinlich alle schon erkannt haben, finden Sie hier Kardinal Schönborn für die katholische Kirche, Bischof Kalocka für die evangelische Kirche, ich mache es jetzt einfach alphabetisch, Bischof André für die serbisch-orthodoxe Kirche, den Präsident Deutsch für die israelitische Kultusgemeinde und Präsident Weißgrab für die österreichische buddhistische Religionsgesellschaft. Entschuldigung, ich habe vergessen, Herr Präsident Wural für die islamische Religionsgemeinschaft. Ja, gemeinsam wollen wir jetzt eine halbe Stunde verbringen über Welt, Natur, Klima, Schöpfung, Religion und was da alles mit zusammenhängt zu sprechen. Ich darf das Wort weitergeben an Katharina Rogendorfer vom Klimavolksbegehren. Danke.
Hallo, willkommen. Freut mich sehr, dass so viele Leute Interesse gezeigt haben, so viele Leute jetzt da sind. Und es freut mich besonders, diese Gesellschaft hier quasi am Podium zu haben, weil, und das will ich jetzt gleich am Anfang festhalten, das ist wirklich einmalig. So geschlossen sich hinter ein Anliegen zu stellen, ein so wichtiges Anliegen der Zukunft, das ist nicht selbstverständlich und gerade im Klimathema haben wir in den letzten 1,5 Jahren gesehen, dass das wirklich Breite hat. Es stellen sich nämlich sowohl Unternehmerinnen als auch Unternehmer, Organisationen, Freiwillige, die ihre Freizeit der Sache widmen, aber eben heute auch die Religionsgemeinschaften, hinter ambitionierten Klimaschutz, hinter ambitionierte Klimapolitik. Und das zeigt auch die gemeinsame Verantwortung, die wir haben. Klimaschutz ist nicht nur ein Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, um das man sich kümmert oder nicht, sondern es ist tatsächlich etwas, was mit Verantwortung zu tun hat, Verantwortung für die Umwelt, Verantwortung für die Menschen, die heute auf diesem Planeten leben und die nächsten Generationen. Ich glaube, Sie werden in den kommenden Statements noch sehr viel hören zu dieser Verantwortung. Und es ist aber auch ein Appell an die Politik, denn es geht hier um etwas viel Fundamentaleres als ein Thema, um das man diskutieren kann, über das man verschiedene Meinungen haben kann, denn es geht im Grunde schon um Betroffenheit. Wir haben vom Klimavolksbegehren mit unserer Kampagne Voices of Climate Change Menschen in den Vordergrund gestellt, die heute schon von der Klimakrise betroffen sind. Das sind Bauern und Bäuerinnen, denen die Ernte wegstirbt durch die lange Trockenheit. Das sind Forstwirte, denen der Wald wegstirbt wegen dem Borkenkäfer. Das sind ältere Menschen, die unter der Hitze leiden. Das sind Allergikerinnen und Allergiker, die gesundheitliche Probleme haben. Aber das sind auch junge Menschen, die in eine Zukunft blicken, die noch ungewiss ist, die in eine Zukunft blicken, die noch gestaltet werden muss. Und überall auf der Welt sind sogar noch mehr Menschen betroffen. Bei vielen Menschen heißt das das Fortschreiten der Klimakrise nämlich nicht nur eine Frage der Gesundheit, nicht nur eine Frage der Ernteausfälle, was ja eigentlich schon fragwürdig ist, dass ich hier ein Nur vorstellen muss, sondern das bedeutet die Frage des Überlebens, die Frage, ob Menschen ihre Heimat verlieren, flüchten müssen oder nicht. Das heißt, es hat sehr, sehr viel mit Verantwortung zu tun und diese Verantwortung müssen wir auf allen Ebenen übernehmen. Diese Verantwortung übernehmen die mittlerweile 1000 Freiwilligen, die das Klimavolksbegehren hat, indem sie ihre Freizeit damit verbringen, Leute zu motivieren, in ihren Gemeinden auf der Straße unterwegs zu sein, Informationsveranstaltungen zu machen. Diese Verantwortung übernehmen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich überlegen, gut, wie wirtschafte ich in Zukunft? Wie kann ich meinen Wirtschaftszweig krisensicher gestalten? Aber auch andere Organisationen und heute mit uns haben über 85 konfessionelle Organisationen und Gruppen einen offenen Brief als Appell an die Bundesregierung gerichtet. Das heißt, hier stellen sich wirklich viele Gruppen und die Vertreterinnen der größten Religionsgemeinschaften sind heute mit uns da, hinter unsere Anliegen und unsere Forderungen. Das heißt aber eben auch, dass die Politik Verantwortung übernehmen muss, auch in ihrem Rahmen. Und das bedeutet, dass gerade in dieser Zeit, in der wir auch in Österreich durch eine nicht so leichte Zeit gehen mit der Rekordarbeitslosigkeit, mit einer Wirtschaftskrise, in der wir schon drinnen sind, aber in die wir noch unaufhaltsamer schlittern werden, diese Verantwortung wahrzunehmen und zwar zukunftsfähig und langfristig zu denken. Denn in einer Klimapolitik liegen Arbeitsplätze, liegen regionale Wertschöpfung. In einer mutigen Klimapolitik liegen Grünflächen in den Städten, liegt eine Zukunftsvision von einer Zukunft, in die ich auch steuern will, in die wir alle steuern wollen. Und das sind wir auch der nächsten Generation schuldig und den Leuten, die heute jung sind, aber auch den Leuten, die heute leben und davon betroffen sind. Und das bedeutet auch nicht nur das Richtige zu tun und in das Richtige zu investieren. Das tut die Regierung an vielen Stellen schon, sondern es bedeutet auch, das Falsche zu unterlassen. In Österreich investieren wir noch immer ungefähr 5 Milliarden Euro in klimaschädigende Subventionen, das heißt, wir fördern klimaschädigendes Verhalten. Wir geben noch immer über 9 Milliarden Euro für den Import fossiler Brennstoffe aus, die wir hier investieren könnten, die Arbeitsplätze schaffen, zum Beispiel in den erneuerbaren Energien. Und um diese Verantwortung wird es heute gehen und eben auch eine Verantwortung, die wir alle übernehmen müssen, aber die zu einem großen Teil auch die Regierung, die Politik übernehmen muss, um hier Rahmenbedingungen zu schaffen, die es jedem und jeder möglich macht, ein klimafreundliches Leben zu führen und in eine Gesellschaft zu steuern, wo alle ökonomisch abgesichert sind, sozial fair behandelt werden und die ökologisch nachhaltig ist. Und diese Zukunft können wir gemeinsam gestalten und einer der wichtigen Schritte heute ist, hier gemeinsam zu stehen, um ein gemeinsames Zeichen zu setzen und damit, das ist schon mein Schlussstatement, damit ich hier den wichtigen Vertreterinnen und Vertretern der großen Religionsgemeinschaften nicht das Wort stehle, übergebe ich gleich.
Meine Damen und Herren, geschätzte Vertreter der Kirchen- und Religionsgemeinschaften, im vergangenen Oktober fand in Rom die Amazonien-Synode statt über die Herausforderungen für dieses größte Waldgebiet der Welt. Amazonien, 7,5 Millionen Quadratkilometer Urwald, so groß wie Europa von Portugal bis zum Ural. Es ging um die bedrohten Völker, es ging auch um die Verantwortung der Kirche und der Religionen in dieser Region. Es ging vor allem um die große ökologische Herausforderung. Die letzte der vielen Ansprachen hielt Professor Schellenhuber vom Potsdam-Institut in Berlin und er sagte diesen kurzen Satz: The destruction of Amazonian forest is the destruction of the world. Wir waren alle unter dem Schock dieses Wortes, aber er hat deutlich nachgelegt und gesagt, es ist so. Allein im letzten Jahr sind 11 Millionen Hektar Amazonienwald gerodet worden. Die Klimafrage ist die Frage der Zukunft der Welt. The destruction oder nicht destruction of the world. Die Corona-Krise hat uns sehr deutlich gemacht, dass wir eine Welt sind. Der Virus oder das Virus macht keinen Unterschied, kennt keine nationalen Grenzen, kennt keine sozialen Grenzen, obwohl die sozial Schwächeren die am meisten Betroffenen sind. Und Papst Franziskus hat zum Weltumwelttag diesen knappen Satz gesagt: Wir können nicht verlangen, in einer kranken Welt gesund zu bleiben. Und er hat hinzugefügt, es liegt an uns, den Trend umzukehren und auf eine bessere, gesündere Welt zu setzen, um sie den künftigen Generationen als Erbe zu hinterlassen. Alles hängt von uns ab, wenn wir es wirklich wollen. Ich glaube, die Tatsache, dass wir heute hier gemeinsam dieses Volksbegehren unterschreiben, ist ein Zeichen, wir wollen. Und wir wollen alle Mitglieder unserer Religionsgemeinschaften dazu ermutigen, wir wollen. Wir wollen nicht, dass die Zukunft eine so dramatische ist, wie Professor Schellnhuber uns das gesagt hat. Und mit diesem Wort der Ermutigung richte ich mich an uns alle. Danke.
Herr Bischof Kalopka, bitte.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Herren, liebe Frau Roggenhofer, warum tun die Religionsgemeinschaften das? Warum stellen sie sich gemeinsam hinter das Klimavolksbegehren? Für uns sind das drei Gründe. Das eine ist, uns ist aufgetragen, die Erde, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, aber nicht sie zu zerstören. Das zweite ist, dass wir uns als Religionsgemeinschaft und als Kirchen, als evangelische Kirche, als Teil einer weltweiten Kirche verstehen und wir deswegen nicht auf eine Klima-Apartheid hoffen dürfen, dass es uns in Europa schon nicht so erwischen wird, weil wir wissen, dass jetzt schon Menschen in den Ländern des Südens unter der Klimakatastrophe leiden und zu Tode kommen. Und das Dritte ist, dass es drei Dinge braucht, um politisch etwas in Bewegung zu bringen. Es braucht eine klare Analyse der Wissenschaft, es braucht einen klaren Blick, welche Maßnahmen erforderlich sind, und es braucht das Bewusstsein in den Herzen und Hirnen der Bevölkerung, dass das auch notwendig ist. Erst dann agiert Politik. Die ersten beiden Dinge sind in der Klimafrage unumstritten. Das heißt, wir haben einen wissenschaftlichen Konsens der Analyse, wir wissen, was zu tun ist, wir brauchen aber die Herzen und Hirne der Bevölkerung, das Bewusstsein, um hier Schritte zu gehen. Und wir haben jetzt in der Corona-Krise gesehen, wie das funktionieren kann, dass, wenn das Bewusstsein da ist, wenn die Analyse klar ist, dass man auf die Wissenschaft hört, dass man Maßnahmen setzt und auch sehr schnell reagieren kann. Und deswegen ist es notwendig, dass auch die Religionsgemeinschaften, die ja dafür da sind, Herzen und Hirne zu bewegen, sich hier in dieser Bewegung wiederfinden. Was tut die evangelische Kirche? Drei Punkte. Das eine ist, in den Pfarrgemeinden gibt es seit Jahren einen Nachhaltigkeitsleitfaden mit einem Praxisheft, wo wir erproben, hin zu einer Kirche zu werden, die ihren CO2-Ausstoß senkt und zu einer nachhaltigen Kirche zu werden. Das zweite ist, dass wir eine Klimakollekte, einen Kompensationsfonds ins Leben gerufen haben für CO2-Emissionen, die es leider noch gibt, sei es bei der Wärmeenergie, Reisen, Papierdruckerzeugnissen. Und mit diesen Ausgleichszahlungen werden gezielt Projekte für die lokale Bevölkerung in den Ländern des globalen Südens unterstützt, um dort den CO2-Ausstoß zu vermindern. Wir wissen aber, dass das nur ein Zwischenschritt sein kann und keine Lösung, denn das Ziel muss sein, zu einem klaren Konzept zu kommen, das auch wie die Gesellschaft, aber die Kirchen, das heißt, jeder muss bei sich selber auch anfangen, hier zu einem klaren Konzept kommen und auch zu klaren Zielen, wie der CO2-Ausstoß reduziert werden kann. Wir werden alles daran setzen, die Pariser Ziele zu erreichen, auch früher zu erreichen innerhalb der Kirche, und wir erwarten uns von der Regierung, dass auch Sie die Reduktion der Emissionen im Einklang mit den Pariser Klimaschutzabkommen gewährleistet und hier klare Ziele, die auch einhaltbar und überprüfbar sind, formuliert. Danke.
Liebe Vertreter der Kirchen und der Religionsgemeinschaften, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mit besonderer Freude die Einladung zu dieser Pressekonferenz angenommen, weil es um ein Thema geht, das generationenübergreifend ist und das in unsere Zukunft weist. Und so möchte ich auch sagen, dass die Pressekonferenz nicht so ad hoc entstanden ist, sondern ich nehme wahr, dass in den letzten Monaten ich als orthodoxer Bischof und meine orthodoxen Bischofskollegen viele Besuche bekommen haben von Initiatoren und Aktivisten, die für den Klimaschutz sich einsetzen. Besonders freue ich mich über das Thema einer Verrechtlichung des Klimaschutzes, was ungeheuer hilfreich sein kann, besonders wenn ich das Thesenpapier mir vor Augen halte, in dem gesagt wird, ja, man müsste ja die Faktoren, die subventioniert werden in verschiedenen Wirtschaftsbranchen, aber dadurch eigentlich beitragen, dass die Umwelt nicht geschützt wird, dass man das rückgängig machen müsste und aufpassen müsste, genau auch durch finanzielle Sanktionen mitzuhelfen in Zukunft, dass solche Sachen sich nicht mehr so weiterentwickeln. Also man lernt von Fehlern, die man in der Vergangenheit getan hat und von dem wir jetzt also leider Negatives ernten müssen. Ich möchte das Thesenpapier loben, weil also was da alles niedergeschrieben worden ist, ist für mich eine Überraschung, wie viel Arbeit da geleistet worden ist, wie viele Dimensionen der Frage eines Volksbegehrens aufgeworfen sind. Und ich glaube, wir sind auf fruchtbaren Boden gestoßen, weil all das, was erarbeitet worden ist, ist im Grunde genommen auch das Anliegen des allgemeinen Bewusstseins unserer Tage. Als orthodoxe Kirche möchte ich darauf hinweisen, dass auch die orthodoxe Kirche noch seit den 80er Jahren mit der Europäischen Volkspartei bilaterale Dialoge geführt hat, wo auch immer wieder der Klimaschutz als Thema hervorgebracht wurde. Also es ist eigentlich etwas, was die Politiker und die Kirchenleute miteinander verknüpft. Und deswegen möchte ich nochmal gratulieren, dass es zu dieser Pressekonferenz gekommen ist, zu diesem Beschluss, ein Volksbegehren in die Welt zu setzen, in unsere Gesellschaft zu setzen, in das Land zu setzen und dass all wir zusammen arbeiten, unsere Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen. Persönlich möchte ich zum Schluss auch sagen, es geht ja nicht anders. Es gibt viele Sachen, in denen ich und meine Gemeinde schwach sind, aber das können wir dann wieder wettmachen durch die Kontakte, die wir mit den anderen Kirchen und mit den anderen Religionsgemeinschaften haben. Und ich freue mich besonders, dass hier auch die Vertreter der islamischen und der jüdischen und der buddhistischen Religionsgemeinschaften dabei sind, weil wir wollen in Zukunft zusammenstehen und Schulter an Schulter verantwortungsbewusst dieses generationsübergreifende Thema zu besprechen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank. Herr Präsident Deutsch, bitte.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Vertreter der Religionsgesellschaften, meine Damen und Herren, jedes Menschenanliegen ist auch ein jüdisches Anliegen. Und ich möchte Sie zu einem kurzen Exkurs in die Heilige Schrift einladen. In der Tora, im ersten Buch Moses, wird Gottes Auftrag an Adam und Eva erklärt. Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, um ihn zu bearbeiten und ihn zu schützen. Dazu erklären unsere Weisen, Gott zeigte den Menschen die ganze Welt und warnte sie. Schaut an, wie schön meine Schöpfung ist. Passt auf, dass ihr sie nicht beschädigt oder ruiniert, damit, denn wenn ihr sie zerstören wird, wird niemand sie für euch reparieren. Nun muss man weder weise noch bibelfest sein, um den tieferen Sinn zu erkennen. Es ist ganz einfach, wir haben nur diesen einen Planeten. Und wie wir mit der Erde, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen überhaupt. Der von Menschen verursachte Klimawandel kann niemanden kalt lassen. Unsere Umwelt zu schützen, um sie für unsere Kinder, Enkelkinder und viele, viele weitere Generationen bewohnbar zu halten, muss als Gebot für die gesamte Menschheit verstanden werden. Klimaschutz ist nicht nur ein göttlicher Auftrag, sondern ein Gebot des Hausverstandes. Bitte unterzeichnen Sie das Klimavolksbegehren und tragen Sie dazu bei, die Welt zu retten. Vielen
Dank. Dank. Herr Präsident Wural, bitte.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter der anerkannten Kirchen- und Religionsgemeinschaften, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, grüß Gott wünschen. Ich möchte zunächst die Gelegenheit ergreifen, um im Namen der Islamischen Glaubensgemeinschaft mich ganz herzlich bei den Initiatorinnen und Initiatoren dieses Volksbegehrens zu bedanken und auch für die Einladung, dass wir als Kirchen- und Religionsgemeinschaften unseren Beitrag im Rahmen dieser Pressekonferenz leisten dürfen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir als Kirchen- und Religionsgemeinschaften hier heute hoffentlich ein starkes Zeichen setzen können. Nicht nur ein Zeichen für die Politik, dass sie ihrer Verantwortung nachkommt, sondern vor allem ein Zeichen des Verantwortungsbewusstseins den Generationen nach uns. Ein Zeichen der Solidarität, vor allem mit jenen Regionen auf dieser Welt, die am meisten von dieser Klimaveränderung betroffen sind. Ich kann mich erinnern, meine Damen und Herren, als ich ein Kind war, erlebte ich noch echte Winter. Man hat Schneehaufen mit bedeckten Autos nicht verwechseln oder nicht unterscheiden können. Manchmal hatten wir Schwierigkeit, durch die Schneemassen hindurch unseren Gehweg zu bestreiten. Und auch im Sommer in den Parks oder auf den Blumenwiesen haben wir Schmetterlinge und Bienen beobachten können. Ich habe den Eindruck, dass meine eigenen Kinder heute diesen Anblick in dieser Art nicht mehr haben. Die jungen Generationen sind es auch, die uns die großen Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, in den vergangenen Monaten und Jahren auch verantwortlich dafür sind, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen haben. Denn es geht schlichtweg um ihre Zukunft, um ihr Leben und ihre weitere Zukunft natürlich. Und ich möchte als Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft hier auch die islamische Perspektive einbringen. Denn die Umweltethik und das Prinzip der Nachhaltigkeit sind auch tief in den Quellen des Islam verankert. Und an verschiedenen Stellen lesen wir von Überlieferungen praktische Beispiele und Anhaltspunkte, was den Umwelt- und Artenschutz betrifft. Sie lehren uns, wie wir uns respektvoll gegenüber der Schöpfung Gottes zu verhalten und zu verantworten haben. Ich darf Ihnen an dieser Stelle plakative, einfache Beispiele geben, etwa der sparsame Umgang mit dem Wasser, das Verbot, Wälder zu roden oder das Gebot, Tiere gut zu behandeln und uns den Tieren gegenüber barmherzig zu zeigen. Ich denke, meine Damen und Herren, dass wir als Religionsgemeinschaften gerade diese Themen immer wieder auch in der religiösen Bildung, etwa im Religionsunterricht, mit einfließen lassen. Was es braucht, ist ein Gleichgewicht zwischen Schöpfung, Natur und Mensch als Ausdruck einer gesunden Gottesbeziehung. Gleichzeitig, meine Damen und Herren, betreffen die Folgen der globalen Klimaveränderung vor allem die ohnehin ärmsten Regionen unserer Erde. Die Folgen des Klimawandels sind weltweit zentrale Ursachen für Hunger und Armut. Und wenn Wetterextreme Lebensräume zerstören, Überflutungen verursachen, die Böden austrocknen, die Ernten ausbleiben, dann bleibt den Menschen in diesen Regionen, die davon betroffen sind, nur eines, nämlich die Flucht. Und wir wissen, dass mehr Menschen denn je aufgrund der Veränderungen des Klimasystems auf der Flucht sind. Schätzungen zufolge wird es bis zum Jahr 2050 200 Millionen sogenannte Klimaflüchtlinge weltweit geben. Das Ungleichgewicht auf Erden wird damit immer extremer. Während manche sich glücklich schätzen können, im Überfluss zu leben, sind es andere, die ums Überleben kämpfen. Und als Religionsgemeinschaften, denke ich, stehen wir gemeinsam in der Verantwortung, die Schöpfung zu erhalten. Wir stehen in der gemeinsamen Pflicht, unseren Beitrag zu leisten, den bereits entstandenen Schaden abzuwenden und das ökologische Gleichgewicht für die uns folgenden Generationen wiederherzustellen. Ich freue mich, dass wir als Kirchenreligionsgemeinschaften heute unseren Willen zu Beweis stellen können, dürfen, gemeinsam interreligiös zu handeln. Denn, und das darf ich wiederholen, ist heute schon ein paar Mal gefallen, der Klimawandel betrifft uns alle. Ganz gleich, welche Konfession wir angehören, ob wir jüdisch, ob wir christlich, buddhistisch, muslimisch oder atheistisch sind. Und ich bin davon überzeugt, dass nur gemeinsam wir es schaffen können, unserer Verantwortung nachzukommen. Daher möchte ich Sie, meine Damen und Herren, auch bitten, dieses Klimavolksbegehren zu unterstützen und damit gemeinsam die Politik aufzufordern, unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Vielen Dank und danke für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Präsident Weißgrab.
Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, sehr geschätzte Kollegen der Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Danke für diese Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier auch Teil dieses wichtigen Projektes sein darf. Und ich denke, es handelt sich hier um ein sehr komplexes und schwieriges Thema. Ich glaube, es ist eine große Aufgabe, die uns lange beschäftigen wird und die aber unendlich wichtig ist. Und ich möchte alles, was hier gesagt wurde, eigentlich unterstreichen und aus der buddhistischen Perspektive vielleicht nur ein paar zusätzliche Gedanken einbringen, denn als Vertreter einer nicht-theistischen Religion haben wir vielleicht einen anderen Zugang betreffend der Weltbeschreibung. Also das heißt, der Buddhismus kennt keine Schöpfungsgeschichte. Der Buddhismus geht davon aus, dass alles mit allem in Bedingung steht, gegenseitig abhängig ist und sich gegenseitig bedingt. Es gibt da in einem Sutra des Mahayana-Buddhismus dieses Bild, das Netz des Indra, das besagt, das ganze Universum ist ein riesengroßes Netz und in jedem dieser Netzlöcher, an jedem Knotenpunkt, sitzt ein vielfach geschliffener Diamant. Und wenn sich in einer dieser Facetten etwas spiegelt, widerspiegelt sich das in allen anderen Facetten. Das heißt, jede Handlung hat ganz konsequent Folgen. Wir können nicht handeln, ohne Folgen zu erzielen. Es gibt heilsame Folgen, unheilsame und neutrale Folgen. Und das buddhistische Weltbild besagt eben, alles bedingt sich gegenseitig. Und wir nehmen uns zwar als getrennt wahr, aber in letzter Konsequenz sind wir nicht voneinander getrennt. Und ich denke, dieses getrennt wahrnehmen ist auch die Wurzel für sehr vieles, was an unheilsamen Dingen geschieht. So dieses Tun und was ich mache, ist eh egal oder es hilft mir, was es für den anderen bedeutet, auf das schaue ich nicht hin. Aber im Sinne dieser gegenseitigen Bedingtheit muss ich immer hinschauen. Denn jede Handlung, die Folgen hat für andere, hat zwangsläufig auch für mich selbst wieder die Folgen. Und ich finde, das ist auch ein durchaus vielleicht hilfreicher Ansatz, der motivieren kann, diesen Umweltgedanken mit aufzunehmen. Lassen Sie mich noch auf Schwerpunkte der buddhistischen Religion hinweisen, die da sind, die Eigenverantwortung. Es steht ganz groß im Zentrum die Eigenverantwortung. Das heißt, ich kann meine Verantwortung nicht delegieren, sondern ich bin letzter Konsequenz immer selbstverantwortlich für das, was ich tue. Und ein wesentlicher Punkt ist der Gedanke des Mitgefühls. Und zwar Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen. Das heißt, der Buddhismus denkt hier die Tiere gleichermaßen mit. Und ich glaube, wenn wir an die Umweltzerstörung denken, so sind Mensch und Tier gleichermaßen betroffen. Wir hängen voneinander ab. Und ich glaube, es gibt auf dem Gebiet auch sehr viel zu tun, weil auch ja, sehr viele Entwicklungen in Bezug auf Tiere, Nutztierproduktion und dergleichen auch nicht unbedingt sehr umweltfreundlich ist. Also ich glaube, das ist ein sehr breites Feld, dem wir uns hier widmen können und sollen und müssen letztendlich. Und der Buddha hat einmal gesagt, oder auch nicht, es wird ihm ja vieles unterstellt, was er gesagt hat. Unter anderem wird gesagt, er hätte gesagt, wenn dich etwas stört und nicht passt, dann ändere es. Und wenn du es nicht ändern kannst, dann musst du es annehmen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Gedanke. Also alles, was hier nicht passt oder schief läuft oder Fehlentwicklungen darstellt, sollte man versuchen zu ändern. Es gibt aber Dinge, die wir nicht ändern können. Es gibt auch einen Klimawandel, den wir zu einem gewissen Teil nicht ändern können. Das heißt, hier wartet auch unendlich viel Arbeit im Kontext mit dem Klimawandel, dahingehend, dass der Klimawandel, der nicht veränderbar ist, von uns wieder Aktionen erfordert und Veränderungen erfordert, die wir auch nicht vergessen sollen, hinzuschauen und uns dessen bewusst zu sein, dass da auch eine Menge zu tun ist in der Zukunft im Kontext mit Klimawandel, der eben den nicht verhinderbaren Klimawandel betrifft. Und abschließend, und unser Hauptjob aus der buddhistischen Perspektive besteht eigentlich darin, Bewusstsein zu schaffen, den Geist klar zu machen. Einer meiner ersten Lehrer hat zu mir gesagt, wenn du den Weg des Buddha gehen willst, dann mach nichts anderes als mach alles, was du tust, achtsam. Schau darauf, was das, was du machst, für andere bedeutet. Und zwar genau hinzuschauen, wie die Dinge wirklich sind. Und ich glaube, das kann auch ein Motto sein, wenn es um den Wandel geht, um den Klimawandel geht, hinzuschauen, wie die Dinge wirklich sind und entsprechend dieser Einsichten, die wir dann daraus ziehen können, unsere Handlungen zu ändern. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Initiative, die dieses Volksbegehren. Ich halte es für unendlich wichtig und wir werden sehr viel dran setzen, auch in unserer Religionsgemeinschaft, das zu fördern. Und aus der buddhistischen Perspektive ist so ein Abschluss eines Gespräches oder ein Gruß, mögen alle Wesen wohlauf und glücklich sein. Und ich denke, es bedarf unserer Arbeit, dass das in der Praxis möglich ist, dass alle Wesen wohlauf und glücklich sind. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Jetzt darf ich noch Frau Roggenhofer um das Schlusswort bitten. Danke.
Ich mache es ganz kurz, weil wir haben schon so viel gehört, so viele gute Sachen. Ich hoffe, auch Sie haben sich das ein oder andere Wort mitgenommen. Ich will nur noch einmal unterstreichen, dass das wirklich ein historischer Moment ist und für mich einfach so auch ein schönes Zeichen, dass die letzten 1,5 Jahre, in denen so viele Menschen aufgestanden sind, überall auf der Welt, allen voran junge Menschen, aber mit ihnen dann langsam auch quasi alle Teile der Gesellschaft, ist es schön zu sehen, wo sich das hinentwickelt hat. Hier wird von einem interreligiösen Schulterschluss geredet. Ich glaube, wir brauchen insgesamt einen Schulterschluss in der Gesellschaft in diesem Thema. Denn die Klimakrise betrifft uns alle. Die macht dann keinen Parteigrenzen, kulturellen Grenzen, religiösen Grenzen halt. Und deswegen braucht es uns alle, jeden und jede, aber eben auch die politische Verantwortung, die hier Spielregeln aufstellt. Wir als Gesellschaft leben nicht umsonst in quasi gesellschaftlichen Regeln und Rahmenbedingungen, weil die unser gesellschaftliches Leben prägen. Und jetzt gerade leben wir leider noch in einer Welt, wo oft das klimafreundliche Verhalten nicht die Norm ist, wo man sich dafür entscheiden muss, weil es teurer ist, weil es einen Umweg bedeutet, weil es mehr Zeit in Anspruch nimmt. Warum schaffen wir nicht eine Welt, wo die klimafreundliche Variante die Norm ist, zu der man sich entscheidet, weil sie einfach ist, weil sie leistbar ist, weil sie allen Menschen zugänglich ist? Und dafür braucht es die Politik, es braucht natürlich unsere Eigenverantwortung. Ich habe das sehr gut gefunden, niemand ist der Verantwortung entlassen. Aber eben, wir haben auf unseren verschiedenen Ebenen verschiedene Aufgaben. Die Religionen sind möglicherweise dazu da, eben Köpfe und Herzen zu öffnen. Und ich glaube, das müssen wir in einer großen Zahl tun, Bewusstsein bilden. Aber wir brauchen dazu auch die Politik. Und derweil, wenn wir uns die Folgen anschauen, viele davon sind nicht mehr rückgängig machbar. Aber wir können lenken, wie es in Zukunft weitergeht. Und hier stehen wir gerade an einem Scheideweg, gerade auch in Österreich, mit den vielen Investitionen, die gerade getätigt werden. In das wir jetzt investieren, das ist ein bisschen so, als würden wir einen Samen pflanzen. Und dort, wo wir gießen, wird eine Pflanze erwachsen. Und wir können heute entscheiden, was wir fördern wollen, in welcher Welt wir in Zukunft leben wollen. Und deswegen danke ich nochmal allen religiösen Vertretern, die hier sitzen heute und hier uns unterstützen, weil das so ein wichtiges gesellschaftspolitisches Anliegen ist und eben so eine Ehre, dass Sie das erste Mal gemeinsam interreligiös ein Volksbegehren unterstützen. Damit schließe ich schon.